das aufzugeben und einfach zu sagen, dass dazu sind Menschen nicht in der Lage, so, ja, dann können wir halt aufhören. Also dann kann ich morgen aufhören, Politik zu machen. So, dann ist es halt wirklich vorbei und wirklich historisch. Also es gibt ja einfach, eigentlich alle Beispiele sagen, dass man darüber hinausgehen kann, über dein eigenes ganz persönliches Problem damit. Genau das ist, finde ich, der Punkt, der auch sozusagen den Sozialismus immer ausgemacht hat, dass genau das, dass wir dazu in der Lage sind, dazu fähig sind. Das so ganz grundsätzlich. Das heißt nicht, dass wir nicht gemeinsam auch Trauerarbeit machen können. Ich will da gar nicht dagegen stimmen und auch nicht sagen, dass es nicht auch ein psychologisches Problem ist, dass da was verdrängt wird, klar. Aber wie gesagt, das ist für mich nicht der leitende Faktor da drin. Und ich bin jetzt keine Degrowtherin, das kann ich auch gleich dazu sagen. Aber ich sehe natürlich ein, dass einige Produktionsbereiche müssen schrumpfen. Einige, die krass energieintensiv sind, einige, die krass umweltverschmutzend sind. Es kann aber auch andere Bereiche geben der Daseinsvorsorge, die wachsen werden und die eigentlich auch wachsen müssten. Das sind alle Formen von der Sorgearbeit, die Krankenhäuser, überall gibt es Personalmangel. Es ist nicht so, dass wir nicht Arbeit zu verrichten hätten und Menschen in Arbeit bringen könnten. Nur wir sind halt sozusagen an den falschen Stellen, wo wir produzieren falsches Zeug. Und deswegen kann ich nicht einfach sagen, wir machen das alles kaputt und alle müssen sich, weil wir uns als Konsumentinnen und Konsumenten verstehen, einfach mal zurücknehmen und weniger machen. Wir brauchen weniger von manchen Sachen, von anderen Sachen, aber viel mehr Zeit für andere Dinge, sich umeinander zu kümmern. Nein, wirklich. Und ich meine, das sind einfach feministische Diskurse seit Jahrzehnten. Und genau die IG Metall greift das auf mit der Vier-Tage-Woche. Das sind alles auch nur minimale Ansätze, natürlich. Aber das ist genau die richtige Richtung. Die Produktion muss umgebaut werden und auch die Arbeitszeit und auch die Arbeit, die gemacht werden muss, muss umverteilt werden. Und das ist halt wirklich sozusagen, das sind so Grundsätze, an denen würde ich immer noch weiter festhalten. Und das heißt, wir müssen auch immer noch irgendwas produzieren, nur halt nicht mehr das, was so krass umweltschädlich ist. Und deswegen bin ich halt keine Degrowtherin, die sagt so, wir müssen einfach allen sagen, ihr dürft einfach nicht mehr euer Lebensmodell fahren. Das glaube ich auch, aber trotzdem müssen wir doch irgendeine andere Vorstellung davon haben, wie wir anders leben wollen und genau dafür tatsächlich ein Bild zeichnen, wie das aussehen könnte. Und ich glaube halt wirklich, dass man da bei feministischer Utopie total viel holen kann von Dingen, wie man eigentlich eine Gesellschaft zeichnet, wie man eigentlich gemeinsam miteinander leben will. Und ich vermisse das so ein bisschen bei dir, dass du überhaupt nicht sehen kannst, dass es nicht auch möglich sein könnte, da irgendeine Form von Vorstellungskraft zu entwickeln. Also wirklich.
Do you believe I haven't tried? Jetzt muss ich mich sagen. Glaubst du wirklich, dass hier bei 15 Jahren Linken aus der globalisierungskritischen, aus einer globalen Gerechtigkeitsbewegung kommenden Aktivismus als queerer Mensch, der selbst sozusagen viel mit marxistischen Feministinnen, mit Silvia Federici zusammengearbeitet hat, do you think I haven't tried? Das ist halt wirklich so, ich respektiere alles, was du sagst, aber du musst bitte eines von mir verstehen. Alles, was du sagst, ich hätte deine Punkte, ich kann die vorhersagen. Als du sagtest, ich weiß, dass einige...
Kann Ines mit deinen Punkten sich auch.
Einige Punkte sozusagen mit Degrowth. Natürlich, er sagt, einige Sektoren müssen schrumpfen, manche müssen größer werden. Es geht um absolute Reduktion des Ressourcen-Throughputs. Das geht natürlich ganz offensichtlich darum. Das heißt, bitte lass uns nicht in so Dead-Ends gehen. Also, und ich finde es auch nicht, wenn du sagst, ich frame Leute als Konsumentin, das tue ich auch nicht. Der Punkt ist nur, dass all diese Hebel auf die Solidarität hoffen, zu erwarten, dass es irgendwelche produktiven Ansätze mit Gewerkschaften gibt oder mit Arbeiterinnen, aber an der Basis und so weiter und so fort. Das haben wir alles schon versucht. Und als wir es versucht haben, zum Beispiel in der Lausitz, wurden wir dann irgendwann mit EG von einem Mob von Nazis, Arbeitern und Locals verprügelt. Das war die reale...
Ich kann es bestätigen, ich war dabei.
Das war die reale Politik der real existierenden Kohlearbeiter. Und ich weiß, dass ich mich in dieser Diskussion gerade wirklich so ein bisschen daneben verhalte und ich dann rumzapple und aggressiv wirke und es tut mir genuin leid. Aber ich habe keine Geduld mehr, damit dieselben Sachen zu hören, die mir 2003 in irgendeinem Youth Camp des World Social Forum schon jemand hätte erzählen können darüber, that if we all stick together in a bit of solidarity, können wir uns schon irgendwie eine nette Welt überlegen. Nein, es gibt mittlerweile ganz wenig, ich sage nicht, es sind noch 10 Jahre, aber alles muss sehr, sehr, sehr schnell passieren. Die Art und Weise, wie wir hier diskutieren, ist selbst ein Modus mittlerweile, würde ich sagen, des Zeitverschwendens. Weil ich habe ganz ehrlich keinen Bock mehr, mir immer wieder anzuhören, dass man beim Degrowth ja dann doch auch anerkennen muss, dass bestimmte Bereiche wachsen sollen. Yes, we know. We've acknowledged that a million times, haben wir auch 100.000 Mal anerkannt. Aber es muss halt massiv materiell runtergefahren werden. Und ich habe keinen Bock mehr, die ständige, ja, dann müssen wir es irgendwie ausgestalten, sondern wir müssen es halt mal machen. Weil, ganz ehrlich, die Leute, In der Klimagerechtigkeitsbewegung, die Genossin aus den Philippinen, Ted Lauer und ich immer wahnsinnig gerne hier zitiere, weil wir haben da oft dann viel darüber geredet. Das war die, die das mit dem, oh, but, na, wenn die also ihre Unemployment Benefits haben, vielleicht sollten sie doch mal schnell die Kohle dicht machen. So, die erwarten was von uns. Und die erwarten nicht, dass wir uns in unseren ständigen Selbstverständlichkeiten und Selbstverständlichkeiten wie halt eben auch die Utopien der queer-feministischen Theorie, die wir auch erzählen können, wir können mit Silvio Federici reden und allen möglichen Sachen. But basically, we are wasting time. Und die letzte Generation hat das verstanden und hat deswegen gesagt, das Weiterticken dieser Zerstörungsuhr, das versuchen wir jetzt aufzuhalten. Wir riskieren damit unglaublich viel. Ich meine, die Leute von der letzten Generation, ich bin nicht bei denen organisiert, ich habe nie eine Aktion bei denen aktiv mitgemacht, aber als die wurden im Gerichtssaal verurteilt und sind rausgegangen und haben auf der Straße sich wieder angeklebt vor dem Gerichtssaal.
So, schade, dass sie es nicht im Gerichtssaal gemacht haben.
Holy moly, das haben sie auch gemacht. Das haben sie auch gemacht. They've tried it all. So, der Punkt ist, wir als Klimabewegung, wir haben alles versucht. Und am Endeffekt landen wir immer wieder in netten Räumen, mit netten Menschen, die gute Herzen haben, die kluge Sachen sagen. Und das Resultat ist immer genau dasselbe. Deutschland wächst weiter auf Kosten anderer. Niemand reduziert irgendwas hier fürs Klima, sondern nur als Resultat neoliberaler sozusagen Umverteilungsstrategien. Natürlich reduzieren Menschen real in ihrem Leben Dinge, weil es natürlich ganz harte Verteilungskämpfe gibt, die nicht alle von der Klimakrise angetrieben sind. Aber die Klimakrise ist der neue Hauptwiderspruch wegen der Zeitachse, weil man natürlich zum Beispiel Tausende und Abertausende und Hunderttausende können und werden im Mittelmeer ertrinken und nichts wird sich ändern. Menschen werden verrecken vor Armut auf den Straßen in Deutschland, vorne hier am Ostbahnhof. Nichts wird sich ändern. Aber jeder Tag, den wir mit dem fossilen Kapitalismus weiterballern, dann wird sich was ändern. Und das ist eben genau der Punkt.
Aber blinder Aktivismus kämpft uns auch keine Zeit.
Ich habe nicht von blinder Aktivismus gesprochen. Hör doch bitte auf, mir Blindheit zu unterstellen. Ich habe diese ganzen Sachen schon durchgedacht.
Nein, ich sage Schiedsrichterin.
Nein, es bringt auch nichts, sich vor dem Gericht anzukleben. Das hilft wirklich den Menschen in Philippinen auch.
Okay, aber ganz ehrlich, was, wenn du sagst, das hilft nicht, und dann flüchtest du dich in Worthülsen wie, wir müssen uns überlegen, das und mit Verdi und so weiter. Wie?
Nein, ich organisiere genau diese Streiks mit
Verdi
und
hat,
diese Allianzen.
Aber wir lassen jetzt mal Ines ausreden.
Nein, ich meine, du sagst die ganze Zeit, wir müssen was tun und ich stimme dir total zu. Genau deswegen haben wir gesagt, okay, so, die Kacke ist am Dampfen. Ich bin total deiner Meinung. Ich hatte keine Geduld mehr und habe gesagt, okay, alle sagen, oh, irgendwas passiert, heißer Herbst, was sollen wir irgendwie machen? Niemand macht irgendwas, die großen Organisationen, alle halten sich zurück. Niemand irgendwie kneift sich mal den Arsch und denkt sich so, fuck, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Und wir haben es einfach gemacht und dabei total viele Fehler gemacht. Und trotzdem würde ich das nie bereuen und würde sagen, es war total richtig, Leute zum Protest aufzurufen und zu sagen, die Menschen, die vor allem unter dieser Krise leiden, erstens, die sollen gehört werden, erstens, die sollen aktiv sein und sozusagen irgendeine Form von Wirksamkeit und Handlungsfähigkeit in einer Phase spüren, wo einfach niemand das Gefühl hat, irgendwas dagegen tun zu können. Die Krisen prasseln einfach auf Leute ein. Und ich finde es wirklich, und es hat mir wirklich Hoffnungen gegeben in den letzten Wochen und Monaten, und ich war immer super, super kritisch der Klimabewegung gegenüber, weil es wirklich nicht mein Milieu ist, aber dass total viele von Lützerath lebt, auf uns zugekommen sind, so genug ist genug, und gesagt haben, hey, wie können wir jetzt diese Streiks unterstützen? Wir waren jetzt in diesem Camp und wir haben gemerkt, irgendwie, ihr habt euch solidarisiert. Was können wir jetzt machen? Wie können wir jetzt den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, was können wir jetzt tun? Und das ist das, was mir wirklich Hoffnung gibt. Und ich würde schon sagen, dass sich da was verändert hat. Ich glaube sozusagen, dein Zynismus oder deine Einstellung zu sagen, das wird sich nicht verändern, weil du das 15 Jahre lang in deinem, das will ich dir gar nicht absprechen, dass du das erlebt hast, aber du kannst mir nicht absprechen, dass ich nicht sagen kann, ich habe das in den letzten Monaten anders erlebt. Ich habe erlebt, dass die Klimabewegung sich total öffnet und sagt, hey, wir machen jetzt Streiks mit, wir unterstützen das. An den und den Punkten, da wo es vielleicht noch nicht zentral strategisch irgendwie das Allerwichtigste ist, aber es sind Punkte und es hat sich da drin was bewegt. Und ich würde genauso sagen, dass sich auch, auch in den Gewerkschaften was bewegt hat. Und deswegen sehe ich nicht, also ich sehe wirklich einfach nicht, was die Alternative dazu sein soll, weil du musst eine Machtbasis aufbauen von Menschen und von Organisationen und ich sehe nicht, wie eine Machtbasis dadurch aufgebaut werden kann, wenn 500 Leute, die alle ein richtiges Ansehen haben, radikale Aktionen durchführen, die störend sind und das können sie auch meinetwegen machen und es ist auch richtig, aber ich sehe, dass wenn ich meine Zeit nehme, wenn ich das nehme, worin ich meinen politischen Aktivismus sozusagen reingeben will und die Geschichten, die ich erzählen will, dann sind es immer Geschichten, widerständige Geschichten von Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben streiken, Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben irgendwo sich irgendwo hinsetzen und sagen, ich mache da nicht mehr mit. Das sind für mich die Geschichten, die ich erzählen will, auch als eine, die publiziert dazu. Und dazwischen kommt ein bissiger Kommentar, ja, das ist also total richtig, aber 90% der Zeit will ich eigentlich andere Geschichten erzählen. Und ich glaube sozusagen, dass wir nicht nur, also in einer Analyse uns vielleicht sogar manchmal einig sind, aber in diesem strategischen Punkt bin ich wirklich einfach komplett anderer Meinung und meine Erfahrung aus den letzten Monaten bestätigt nicht das, was du sagst.
Und an der Stelle, also dass die Auseinandersetzung scharf ist und schärfer wird, da sind wir uns ja einig. Und dass wir handeln müssen, sind wir uns ja auch einig. Also vielleicht, um nochmal die Klimakrise bildlich auch hier reinzuholen. Es geht um 31 Länder, die bis 2050 in großen Teilen unbewohnbar sein können. Ich hole auch mal die Länder hier mit in diesen Raum. Mosambik, Iran, Madagaskar, Pakistan, Kenia, Syrien, Afghanistan, Irak, Jemen, Angola, Äthiopien, Indien, die Zentralafrikanische Republik und 18 weitere Länder. Also das ist das Thema, über das wir hier streiten. Und deswegen ist auch klar, die Zeit tickt. Es geht um jedes einzelne gerade, die Zeit tickt. Aber wir müssen handeln, aber wie du sagst, wir müssen auch, also natürlich müssen wir diese Strategiedebatte führen und zwar heute. Auf der anderen Seite finde ich dieses, ich werde das Thema mit Hoffnung und Verzweiflung, ich finde das verständlich, dass es hier Raum nimmt, weil das ja auch eine zentrale Frage für Linke ist. Also dass wir verzweifeln an unseren Zielen, also weil die Verhältnisse so brutal und so grausam sind, dass wir uns daran messen wollen. Ne? Also 2038 Kohleausstieg ist zu spät, aber gleichzeitig haben wir ihn gewonnen. So, und hätten wir nicht gehandelt, hätten wir ihn nicht gewonnen. Und dass dieses linke Scheitern wahrscheinlich auch immer dazu gehört, links zu sein. Oder? Also, dass wir scheitern und scheitern und scheitern, bis wir nicht mehr scheitern. Und deswegen bin ich froh, dass du auch nochmal diesen Punkt mit Hoffnung reinbringst. Aber wir sind ja bei der linken Medienakademie, um auch über Kommunikation zu reden. Deswegen bringe ich das nochmal mit rein. Ines, du hast die Aktionen der letzten Generation auch als Aufmerksamkeitszirkus kritisiert und in eurem Podcast, ich weiß nicht, ob du oder dein Co-Moderator habt gesagt, 10 Beschäftigte fürs Klima, die fürs Klima ihre Arbeit niederlegen, sind wichtiger als eine Person bei Markus Lanz. Jetzt kann man ja der letzten Generation kann man jetzt nicht vorwerfen, dass Gewerkschaftssekretäre nicht bei Markus Lanz sitzen. Also man muss ja schon auch verstehen, Aktionen zu finden, die so disruptiv, die so konfrontativ sind, dass sie auch eine Chance haben, Nachrichtenwert überhaupt herzustellen.
Genau, und darin sind sie total gut. Also das funktioniert ja auch. Und genau, dann kommt man auch in Talkshows und dann sitzt man in dieser Runde und man ist da auch disruptiv oder so, auf diese Art und Weise, wie auch immer. Und ich glaube, man muss unterscheiden dazwischen, was Machtaufbau ist in diesem Sinne. Was ich meine, ist, dass Menschen tatsächlich erfahren, wirksam zu sein und tatsächlich sich wehren können. Und wie man darüber spricht und dass es auch Repräsentanten gibt von den Gruppen, die dann irgendwo sitzen und dazu was sagen. Das ist ja vollkommen okay. Und das ist jetzt ein anderes Problem. Das ist wirklich so eine Art von, welche Milieus sprechen da. Das kann man jetzt, das wurde jetzt auch schon 1000 Mal gesagt, aber trotzdem sind es sehr akademische, bildungsbürgerliche Milieus, Menschen, die da dann sitzen, mit einem ganz anderen Habitus sprechen, als vielleicht diejenigen Menschen, vielleicht jetzt die LKW-Fahrer in Gräfenhausen zum Beispiel, die da halt nicht sprechen. Und es ist doch ganz klar, wie dieser bürgerliche Diskurs funktioniert. Natürlich wollen alle da Luisa Neubauer sitzen sehen und natürlich sagt sie dann etwas, was dann sozusagen in dieser Runde auch total radikal ist und was dann auch immer noch allen gefällt, weil es stört ja auch nicht so sehr, dass man sie dann halt nicht mehr einlädt. Weil wenn sie sehr doll stören würde, dann säße sie nicht da, weißt du? Und deswegen, es sind total viele Menschen, die darin eben nicht zum Sprechen kommen. Und meine Strategie ist deswegen nicht, dass man es ganz lassen soll, aber meine Strategie ist ja, deswegen haben wir ein anderes Magazin gegründet, deswegen wollen wir linke Medien haben, weil wir sagen, unsere ganze Erzählung, unsere ganze Analyse ist eine andere. Du kannst als Strategie verfolgen, in eine Talkshow zu gehen und da zu stören, den bürgerlichen Diskurs irgendwie sozusagen mit einem bisschen linken, kleinen sozusagen Häppchen noch zu begeistern und dann sozusagen die eine Linke in der Runde zu sein. Das müssen wir wahrscheinlich auch tun, aber gleichzeitig und viel, viel wichtiger finde ich halt, dass wir eigene Form haben und wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen nicht nur zum Sprechen bringen, sondern ihre Geschichten erzählen und auch andere Menschen zu diesen Repräsentanten zu machen. Und wir haben da einfach wirklich einen krassen Mangel. Und ich meine, das sieht man doch überhaupt überall, dass dieser gesamte Habitus der Klimabewegung wird halt als grün, elitär und bürgerlich geframed von Rechten, aber weil er auch zum Teil so ist, weil wir es nicht schaffen, Menschen zu überzeugen, in die Kamera zu sagen, hey, ich finde total wichtig, dass wir Klimagerechtigkeit haben, dass wir die Produktion umbauen. So, das wäre doch total geil, wenn das mal jemand anderes sagen würde, die nicht Luisa Neubauer ist. Also das kann man doch einfach, das ist doch irgendwie, das ist doch nicht so schwierig irgendwie zu verstehen, dass wir auch andere Menschen, die es gibt, dass wir die sozusagen mehr ins Zentrum stellen und dass das auch Teil unseres politischen Projekts und unserer Erzählweise darüber ist. Aber wenn du natürlich sagst und dann dahin knüppelst und sagst, ja, das sind alles sozusagen, ist alles arbeiteristisch, was du da machst, ja, ich stehe dazu, dass ich Arbeiterinnen und Arbeiter ins Zentrum stelle und dass die dann halt sprechen sollen.
Ja, also deswegen haben wir auch einen Streit, der hier so stehen bleiben kann. Bei den Talkshows, also ich meine, das, was du und deine Genossen ja faktisch machen, ihr gebt eine Zeitung raus, ihr habt einen Verlag gegründet, also das ist ja auch eine urlinke Debatte, ne? Eigene Medien schaffen, selber in der Hand und die Kontrolle darüber haben, eigene linke Öffentlichkeit auch zu schaffen und auf der anderen Seite eben, das ist das, was wir in der linken Medienakademie ja auch machen, Skills weitergeben und ich bei Harter bei Links, der Aktivistinnenagentur, dass wir Leute empowern, in Talkshows zu kommen und das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Also und ich finde auch, dass es nicht nur Luisa Neubauer ist, also das sehen wir auch, es sind viel mehr junge Klimaaktivistinnen, es sind auch Pflegekräfte in Sendungen, es war letztens bei Harter bei Fair, gab es eine Sendung zum Streik, also es bricht sich auch was auf, es verändert sich auch. Ich hab hier eine Online-Frage, die an Ines geht und die schreibt, wie lassen sich Menschen gewinnen, Klimamaßnahmen gegen kapitalistische Interessen umzusetzen, wie, wo und wann sie adressieren? Und die Person ist der Meinung, Tachos pessimistisches Argument ist ja schon nachvollziehbar, dass diese Maßnahmen für die Mehrheit unattraktiv sind und verdrängt werden.
Genau, es ist unattraktiv. Also es ist natürlich, also man soll es glaube ich nicht schönreden, aber das meine ich ja damit. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ich weiß nicht, vielleicht wir leben vielleicht in Parallelwelten oder so. Wirklich viele Leute und wir haben viele Reportagen gemacht zu Automobilwerken, die geschlossen werden. Und da haben immer Menschen gesagt, wir wissen, dass diese Scheiße hier zu Ende geht in 10, 15 Jahren. Wir wissen, dass wir diese Art von Motoren, die wir hier bauen, werden wir nicht mehr bauen. Und trotzdem kämpfen wir jetzt gemeinsam das erste Mal gegen diese Werksschließung. Und das heißt, Menschen sind auch in der Lage, diesen Widerspruch in sich selber auszuhalten und den zu sehen. Aber trotzdem ist er halt da. Und deswegen würde ich halt sagen, genauso sind Menschen in der Lage, dass man sagt, natürlich muss sich etwas massiv ändern und die Art, wie wir uns fortbewegen, muss sich total krass ändern. Und wahrscheinlich wirst du auch das Auto, was du jetzt gerade so liebst, nicht in der Form so haben wie vorher. Natürlich muss man das Leuten sagen, aber ich glaube, das ist nicht das, worum es geht. Und ich finde auch dann wirklich ein bisschen diesen Kulturkampf ums Auto so ein bisschen anstrengend, weil es geht wirklich ganz, ganz vielen Menschen um ihr gesamtes Leben, wie sie wohnen, wie sie zur Arbeit kommen, wie ihre Kinder aufwachsen, alles das, was damit zusammenhängt. Und wir müssen in der Lage sein, eine Form von Bild zu schaffen, wie wir anders leben können in 10 Jahren.
Nur eine Frage. Ja. Was, wenn dieses Bild kein realistisches ist? Du sagst, wir müssen,
Wir müssen in der Lage sein.
Ich möchte eine Antwort von dir haben. Redeanteile waren schlecht. So, jetzt habe ich eine Frage. Was ist, wenn dieses Bild nicht realistisch zu zeichnen ist, ohne dass man sich selbst dabei in die Tasche lügt?
Ich weiß nicht, woher das Wissen nimmst, wie es in 10 Jahren aussehen wird oder ich nicht. Aber sozusagen.
Das war eine Frage, was wenn?
Ja. Das kann sein. Ich will auch niemanden da drin betrügen und sagen, es wird auf jeden Fall so sein. Ich will nur damit sagen, ich glaube, Menschen sind in der Lage, das zu verstehen und Menschen sind auch in der Lage, daran ihr Verhalten zu verändern. Was aber passiert und was vor allem in den letzten 30 Jahren immer mehr passiert, ist, dass alle Entscheidungen immer wieder auf den Rücken der Menschen komplett ohne da irgendeine Form von Mitentscheidung mitgetroffen werden. Aber wenn du eine Beteiligung daran hast, wie diese Entscheidungen getroffen werden, dann wird es auch zu anderen Ergebnissen führen. Die letzte Generation, und deswegen gibt es auch den Vorschlag von Gesellschaftsräten, wäre ja nichts anderes, als darüber ein anderes Format zu entwickeln, eine andere Form zu finden, darüber zu sprechen und Menschen daran zu beteiligen. Also ich sehe gar nicht den großen Widerspruch. Also ich meine, ob du wie du diese Räte dann nennst oder nicht, aber was stellst du dir denn vor, wie man Menschen dazu bringt, sie davon zu überzeugen?
Ich habe alles, was ich...
Ich stelle noch mal eine andere Frage dazu und ich... Irgendwie erinnere ich mich noch an so einen anderen Tacho. Also klar, hier sitzt es vielleicht der depressive Tacho, aber ich erinnere mich, dass in Lützerath sehr guter Single Malt Whisky getrunken wurde und ein sehr guter Joint in einem besetzten Haus in Lützerath geraucht wurde. Und ich erinnere mich an einen glücklichen Tacho. Also diese guten Stories von Bewegung gibt es auch. Und ein Satz noch, also vielleicht noch mit diesem linken Gedanken von Pessimismus des Verstandes, aber Optimismus der Tat. Also bis zur Klimakatastrophe gibt es doch auch die geilen Momente, wie Ines sagt, die Gespräche mit Leuten, die Blockaden, die Aktionen und wenn uns was gelingt.
Also zuerst mal, wenn ihr mich aus der Ecke rausholen wollt, ich denke, ihr redet alle in linken Allgemeinplätzen, dann ist Gramsci und Optimismus, Pessimismus des Willens und Optimismus der Tat zu zitieren, dann sind wir ganz tief bei den linken Allgemeinplätzen. So, das heißt... Mein Gefühl momentan ist gerade, dass dieses Gespräch selbst, in dem wirklich Dinge gesagt werden, die ich total, I hear them und ich habe sie auch schon gehört, das meine ich nicht im Sinne von gehört, das meine ich nicht, dass die Argumente überkommen sind, sondern all das hat sich die Klimabewegung schon gefragt. All das hat sie versucht. Euphorische Dinge, nicht euphorische Dinge. Dinge, die sozial ein bisschen anpassen, weniger sind. Alles ist gescheitert und am Ende natürlich können Leute möglicherweise sagen, sie haben die Kapazität, sich dahin zu entwickeln, wo du gesagt hast, aber es ist bisher halt nie passiert und die Fragen, die ich mir stelle, ist, warum ist es nicht passiert? Warum gibt es nie Mehrheiten für Klimaschutz, auch wenn er, wie zum Beispiel beim Klimavolksentscheid, durchaus sozial mitgedacht wurde? Warum haben wir immer wieder Mehrheiten gegen uns, wenn es darum geht, dass Klimaschutz irgendwie tatsächlich an Besitzstände hier rangeht? Und zwar auch an die eventuell Reichen. Dass in den meisten Fällen hat die Entscheidung in die andere Richtung getroffen werden. Der Zynismus, den ihr hört, der Pessimismus, der ist mir nicht eigen. Das ist sozusagen das hier abwarten und sagen, ja, habe ich alles schon gehört. Das ist nicht meine natürliche...
Wollte ich sagen, ich kenne dich sogar nicht, Tadjo.
Ja, aber der Punkt ist halt auch, Lützerath war ein geiler Moment, aber der Normalwahnsinn, gegen den wir kämpfen müssen, der wirkt in den meisten Fällen normal und nur selten wahnsinnig. Also Normalwahnsinn, das meint, dass wir in einem System leben, in dem es normal ist, ein Kohlekraftwerk zu betreiben, aber nicht es in die Luft zu jagen. Which is insane. Also completely nuts. Das heißt also, Normalwahnsinn hat komplett abgefuckt. Oder mir Leute sagen, du bist eine abgefuckte, perverse Schwuchtel. Ich sage, immerhin arbeite ich nicht bei der Deutschen Bank. So, seriously. So, das heißt, unser Normalwahnsinn...
RWE würde auch gut passen als Geldwort. RWE
würde auch sein, ne? Genau. Also Deutsche Bank ist nochmal ein korrupter Konzern und so weiter und so fort. Also... Dieser Normalwahnsinn sieht meistens normal aus, manchmal wahnsinnig. Er sieht in Lützerath wahnsinnig aus, wenn sich ein riesiges Baggerrad in so ein Dorf reindreht. Und wenn die soziale Bewegung da einen Ort verteidigen kann. Das sind die Dinge, die für uns sozusagen, wo wir stark sind, wo wir eine euphorische Erzählung bringen können, wo wir stark mit der Gerechtigkeit und der Vernunft gegen den Normalwahnsinn kämpfen.
Das ist auch ein schönes Bild, ne? Also dieses Carla Rehnsma hat auch auf Twitter geschrieben, so die Grünen sagen, Lützerath ist das falsche Symbol, aber Lützerath ist das Symbol für alles, was falsch ist.
Genau. Aber die Sache ist halt, dass der Normalwahnsinn meistens normal aussieht und sich anormal anfühlt und normal ist und als normal wahrgenommen wird, also auch als mit der normativen Kraft des Faktischen, als etwas Richtiges. So, etwas, was die Leute einen Anspruch haben, was sie legitimerweise erwarten können vom Leben. Und das sind, by the way, die Variablen, mit denen ich mich herumschlage. Was erwarten die Leute legitimerweise vom Leben in Deutschland? Nicht mit diesen tatsächlich linken Allgemeinplätzen, die du hier teilweise abgesondert hast, wo du gesagt hast, wir müssen mit den Leuten darüber reden, was ist eine bessere Zukunft in 10 Jahren so. Nee, was erwarten die Leute jetzt legitimerweise von dem Leben in Deutschland? Denn ich rede mit Leuten außerhalb von Bubbles die ganze Zeit. Nicht nur in Darkrooms, because you talk a little bit in between things, aber ich rede auch mit anderen Leuten darüber, weil...
Alles Orte der Kommunikation.
Alles Orte der Kommunikation, genau, auch in Cruising Parks. Nein, sorry, bad jokes, aber ich muss mich gerade ein bisschen rausholen, weil ich sitze hier natürlich gerade in so einer depressiven Schleife und denke mir, scheiße, ich habe hier eine sehr fitte Genossin, die auf eine sehr eloquente Art und Weise Sachen sagt, die ich alle für totally dated halte, aber die natürlich total gut klingen und die auch das sind, was ich vor 10 Jahren gesagt habe. Aber irgendwann wurde das halt abgeschliffen, nachdem ich gegen eine DGB-Gewerkschaft verloren habe, nachdem ich aus einer linken Institution rausgeflogen bin, weil ich zu krasse Sachen gesagt habe, nachdem ich irgendwann gemerkt habe, dass jeder Versuch, jede Strategie, die wir versuchen, immer wieder scheitert. Und wenn ihr sagt, scheitert, Taji, ihr habt doch gewonnen, Ende Gelände. There's only one metric. Am Ende geht es darum, kann Deutschland seine Emissionen reduzieren und kann Deutschland massiv Wohlstand in den globalen Süden umverteilen. Das sind die einzigen zwei Metriken, die zählen. So. Und das bedeutet, dass wir da nichts gewonnen haben. Und dass jede dieser Siege, jede dieser Erfolge, Ende Gelände, Lützerath und so weiter und so fort, am Ende abgebaggert wurde und am Ende ist das Ende Gelände total eingemeindet und ist auch nicht sozusagen der radikale Terrorismus war. Ich habe Riesenangst vor dem 24.04., dass da der deutsche Autofaschismus eine Klimaaktivistin zum ersten Mal vielleicht sogar tödlich verletzt wird. Da habe ich Riesenangst davor. Und was ihr gerade seht, ist einfach jemand, der 15 Jahre versucht hat, irgendwas zu schaffen. Vielleicht sollte ich auch damit aufhören, aber ich habe das Gefühl, dass ich einige Sachen gelernt habe und bestimmte Dinge halt eben als ständige Wiederholung wahrnehmen kann. Und das ständige Wiederholen, mit Genossinnen und Genossen zu reden, die wirklich guten Herzens und klugen Hirns sind, die mir dann sagen, I get it, auf jeden Fall, aber dann müssen wir noch diese und jene unserer alten Position mitnehmen, weil die will ich nicht aufgeben. So, und das ist die Realität auch wieder dieses Gesprächs. Deswegen bin ich auch so frustriert, weil für mich sind diese linken Debatten ein coming home to a place that turned out to be useless. Diese Linke hier, in der ich sozusagen auch gearbeitet habe, diese deutsche Linke hat es nicht geschafft, eine wirkliche Klimagerechtigkeitsposition, nicht mal die Partei hat es geschafft, also nicht mal die Partei, sorry, nicht mal die Partei.
Die erst recht nicht.
So, die Partei hat es also nicht mal geschafft. Falsch formuliert, ich meine die hier, bla im Haus. Also, the point is, ich habe all das schon gehört, ich habe all diese Schleifen 100-mal durchlaufen und ich sage gar nicht, dass es abstrakt unmöglich ist, was du argumentierst. Ich sage, dass es extrem unwahrscheinlich ist und als Stratege, nicht Theoretiker, muss ich mich mit den realen Wahrscheinlichkeiten abgeben und nicht mit theoretischen Dingen, die ich mir irgendwie als potenzielle Möglichkeit folgern kann. Denn ich will konkreten Klimaschutz. Ich kann nicht damit leben, dass wir es weiter, ständig einfach weiter drehen, dieses Rad. Und wir drehen es weiter und indem die Diskussion die Illusion aufrechterhalten, dass wir dadurch näher kommen würden an einer Arbeiterinnen-Klimabewegungsbündnis, das tatsächlich den Industriesektor, die deutsche Art und Weise ist, die Welt zu zerstören, den angreift. Solange ich da keinen Weg hinsehe, und den habe ich hier nicht gesehen, den hast du mir auch nicht bereitet, muss ich leider weiter mit diesen albernen minoritären Strategien anfangen.
Also biografisch kann ich es verstehen, ne? Also so vor wie viel, 15 Jahren oder so, wie wir gemeinsam so eine Baustelle von so einem Kohlekraftwerk reingerockert sind, da sahen wir beide jünger aus, da sahen wir alle jünger aus. Aber ich finde trotzdem so, also links sein, also wann haben Linke wirklich gewonnen? Also wir scheitern doch die ganze Zeit. Ist es nicht das, was uns als Linke ausmacht? Dass wir es trotzdem versuchen, dass wir trotzdem morgen wieder uns irgendwo auf einer Straße festkleben.
Unsere Fähigkeit zu ignorieren, dass wir ständig scheitern, macht uns aus.
Es hilft auch nicht, diese Scheitern herbeizureden. Also gerade als Kommunikationsstratege müsste man schon auch, wie Ines sagt, die positiven Geschichten erzählen. Hier gibt es noch eine Frage online, wo jemand an Ines auch fragt, ist es nicht auch notwendig, dass Lohnabhängige ein gewisses Bewusstsein haben für das Ausmaß der Klimakrise, um sie organisieren zu können? Aktionen wie die letzte Generation oder Extinction Rebellion könnten doch dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ich denke mir, ja, also so ist ja auch eine Form von Kommunikation, wenn da jemand mit dem Transpi vor meinem Auto sitzt.
Klar, genau. Also ich glaube bestimmt, aber das habe ich jetzt ja schon öfter gesagt, ich glaube, dass die meisten Menschen, und das bestätigen ja auch irgendwie die Zahlen, dass es liegt nicht daran, dass die Menschen nicht die Fakten kennen, also auch wenn es natürlich Klimaleugner gibt und ne, alles klar, aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen haben das verstanden und wissen das und wir haben genug Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns darüber informiert haben. Das ist nicht der große Mangel, sondern ich glaube, der Mangel liegt wirklich an der politischen Lösung und nicht daran, dass wir, dass noch mehr Wissenschaftlerinnen ins Olympiastadion gebracht werden müssten oder so, ne? Das war jetzt, also,
ja,
okay, wollen wir nicht über diesen Fail reden.
Wie gut, dass dann Corona kam und das dann
genau, Gott sei Dank.
Also natürlich nicht.
Genau, das war auf jeden Fall eine Detour.
Schlechte Aktion.
Das hätten wir nicht tun müssen oder das hätte niemand je tun müssen, aber genau, auf jeden Fall, ich glaube, es liegt nicht daran, dass es uns dass wir diese Massenevents brauchen und dass irgendwie Leute aufgeklärt müssen, weil sie irgendwie so dumm sind oder so, sondern halt im Gegenteil, Menschen wissen das, aber es gibt sozusagen keine politische Lösung, die diese Konflikte anders angeht.
Warte. Da bin ich hier.
Radio Lora 97,5 seit 40 Jahren. Die Stimme aus dem Quartier. Und